SRF Audio.
Regionaljournal Zentralschweiz heute Sonntag mit diesen Themen. Hass im Internet. Da werden Leute zur Zielscheibe, die in der Öffentlichkeit stehen. Besonders häufig Frauen.
Der Klassiker sind einfach sexistische Drohungen, Gewaltandrohungen, die auf die Frau spielen. Also, ich sage jetzt mal, laute Frauen sind halt immer noch wirklich der Held in Lukas für das Wutbürgertum.
Die ehemalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess hilft mit ihrem Verein Netzcourage in betroffenen Frauen, dass sie sich trauen zu wehren. Und sie ist dafür mit dem Somazi-Preis ausgezeichnet worden. Die Jolanda Spiess ist unser Sonntagsgast. Letztes Jahr hat sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Jetzt startet sie sportlich durch. Die Biathletin Amy Baserga von Einsiedeln hat das Wochenende an ihrem ersten Weltcuprennen starten. Und der FC Luzern wird sich mit einem Sieg gegen Sio von den Abstiegsplätzen verabschieden und in der Tabelle ob sie klettern. Im Moment steht es unentschieden 0-0. Das Wetter, die neue Woche morgen startet mit einem Haufen Wolken und teilweise sogar ein bisschen Schnee bei höchstens 6 Grad. Am Mikrofon Sammy Studer. Weil die Strasse zwischen Brunnen und Gersau für mindestens 3 Wochen gesperrt bleibt, fahren jetzt mehr Schiffe auf dieser Strecke. Ab morgen sind es 10 Kurs- und Extraschiffe pro Tag von Gersau auf Brunnen und genau gleich viel in die andere Richtung. Sie ersetzen den Bus, der diese Strecke sonst fährt. Das Billett kostet genau gleich viel und auch alle Abonnements gelten. Trotz der Extraschiffe gibt es aber weniger Verbindungen zwischen Gersau und Brunnen als vorher mit dem Bus. Trotzdem lohnt es sich, diese Schiffe zu brauchen, statt aussen herum zu fahren, sagt Patrick Schnellmann von der Auto AG Schweiz, der für diese Busstrecke verantwortlich ist.
Also das Schiff hat 21 Minuten zwischen Gersau und Brunnen. Das ist ungefähr 10 Minuten länger wie mit dem Bus. Denke, das ist jetzt die schnellst mögliche Variante, wenn man nachher durchkommt. Wenn man außenrum geht um die Region herum, dann hat man einen Weg von über einer Stunde zwischen Gersau und Brunnen. Das sind etwa eine Stunde 15.
Wenn kein Schiff fahren, also zum Beispiel spät am Abend, dann müssen die Reisenden den Umweg rund um die Rigi machen. Das kostet aber nicht mehr als ein normales Billett zwischen Brunnen und Gersau. Die Strecke ist seit dem letzten Donnerstag wegen einem Steinschlag gesperrt. Gut 40 Kubikmeter Stein und Geröll sind auf die Strasse und auch auf einen Wanderweg runtergefallen und haben sie beschädigt. Die Reparatur- und Sicherungsarbeiten dauern mindestens 3 Wochen. Die Zugstrecke zwischen Stanstad und Engelberg ist ab morgen für einen ganzen Monat gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, sagt Thomas Kaiser von der Zentralbahn.
Zwischen Stanstad und Engelberg werden auf rund 4 km Gleis und der Unterbau erneuert. Und weiter sanieren wir an Bahnübergang auf dieser Strecke. Und dann der Kreisel in Büren wird angeschlossen. Und der Kreisel, der jetzige Kreisel vor Büren, der wird zurückgebaut.
Wegen der Arbeiten fahren bis am 18. April Ersatzbus zwischen Engelberg und Stanstad. Damit die Anschlüsse verwischen, fahren sie ein bisschen früher ab als normalerweise der Zug. Über Ostern vom 2. bis am 5. April ist die Strecke zwischen Hergiswil und Alpnachstad und Hergiswil und Engelberg gesperrt. Auch dort fahren Ersatzbus. Und jetzt zum Sport, zuerst zum Shooten. Im Moment spielt der FC Luzern daheim gegen Sio. Das Spiel, das ist jetzt in der 77. Minute und es steht ganz aktuell 1-0 für Sio. Sio hat jetzt gerade können das erste Goal schiessen. Der FCL ist in der ersten Halbzeit nicht wirklich auf die Tour gekommen. In einem nicht sehr hochklassigen Spiel haben sich die Luzerner nur wenig Chancen können rausspielen. Die beste Gelegenheit auf ein Goal hat in der 26. Minute der Varol Tasar gehabt, der aber bei seinem Schuss nur den Pfosten getroffen hat. Auch Sio hat seine wenigen Chancen nicht können nutzen und so ist es in der Pause 0-0 gestanden. Nach der Pause hätte Sio zuerst ziemlich Gas gegeben, nachher war es wieder sehr ausgeglichen und auch fast ein bisschen langweilig gewesen. Luzern hätte aber vor kurzem einen Lattenschuss schiessen können, das Goal also knapp nicht getroffen und kurz darauf aber jetzt also in der 76. Minute hat Sio das 1-0 geschossen. Wie es rauskommt, wir informieren euch in dieser Sendung. Ein wichtiger Sieg hat gestern Abend der Sportclub Kriens in der Challenge League, der zweithöchsten Schweizer Fußballliga, eingefahren. Kriens hat auswärts gegen Wiel 2-0 gewonnen, ist zwar immer noch zweitletzt, hat aber jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Und in der höchsten Fußballliga der Frauen hat gestern der FC Luzern auswärts gegen IB 2-1 gewonnen. Die Luzernerinnen sind in der Tabelle auf dem 6. Platz. Im Eishockey hat der EV Zug ein schlechtes Wochenende eingezogen. Nach der Quarantäne der ganzen Mannschaft hat Zucker nach dem Freitag gestern Abend auch das zweite Spiel verloren. Daheim gegen ZSC Lions mit 1-2. Trotzdem ist der EVZ immer noch erst in der Tabelle mit einem grossen Vorsprung von 19 Punkten auf ZSC und Freiburg, die zweit und dritt sind. Heute sind auf der Lenzerheide die letzten beiden Rennen von dieser Skisaison gewesen. Dabei ist es im Riesensalon der Frauen in den Zentralschweizerinnen gut gelaufen. Corinne Sutter von Schweiz ist 14. geworden. Die Michelle Gysin von Engelberg hat es auf den 5. Rang geschafft. Damit ist Michelle Gysin beim Gesamtweltcup 3. geworden. Sie ist also die drittbeste Fahrerin dieser ganzen Saison über alle Disziplinen gewesen. Eine Leistung, die sie stolz macht.
Dass ich über 1000 Punkte mache, das Jahr 1130. Und ich glaube, ich bin 33 Rennen, 28 Mal in der Top 13 oder so. Ich weiß auch nicht, wie viele Mal in der Top 10. Das ist sensationell. Und vor allem auch, dass ich trotz eben Müdigkeit und allem, es geht vielen gleich, aber ich denke, denen, die halt viel, fast alle Rennen gefahren sind, geht es noch ein bisschen miserabler am Start. Und dass ich jetzt gleich noch mal einen 5. Rang im Riesen und das Podest gestern im Slalom machen da daheim am Finale, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zum Lernen, auch für die Zukunft, wenn es dann vielleicht mal um noch ein bisschen mehr geht.
Wenn es eben vielleicht mal darum geht, dass Michelle Gysin den Gesamtweltcup gewinnen könnte. Auf den Gesamtsieg hätte das Wochenende auch der Buchser Marco Odermatt die Chance gehabt. Nach dem 11. Rang gestern im Riesensalon war aber klar, dass es nicht reicht. Trotzdem, hinter dem Franzosen Alexis Bendico ist der 23-jährige Nidwaldner der zweitbeste Skifahrer dieser Saison. Keine weitere Zentralschweizer Medaille hat es heute an der Telemark-Weltmeisterschaft auf dem Mauchsee Frut gegeben. Die Beatrice Zimmermann von Stans ist in der Königsdisziplin im Klassikrennen 4. geworden. Gewonnen hat Amelie Wenger-Chemo von Sion. Für die Schweiz war die WM äußerst erfolgreich gewesen. Von 19 Medaillen, die es zu gewinnen gegeben hat, hat die Schweiz 14 Medaillen geholt. Und dann noch einmal der Blick auf den Fußballplatz auf der Luzerner Almend. Da konnte der FCL jetzt ausgleichen. Unterdessen steht es wieder 1-1. Im schwedischen Östersund sind das Wochenende die letzten Biathlon-Weltcuprennen der Saison. Im Massenstartrennen von heute hat es Lena Häcki von Engelberg knapp nicht aufs Podest geschafft. Sie ist 4. geworden. Auf den 3. Platz haben ihre 4 Sekunden gefehlt. Ein spezielles Wochenende war es für eine andere Zentralschweizerin, für die Amy Passerga von Einsiedeln. Die 20-Jährige ist am Freitag das erste Mal im Weltcup am Start gestanden. Im Sprint hat es für sie den 83. Rang gegeben. So richtig auf sich aufmerksam gemacht hat Amy Passerga an der Junioren-WM Anfang März, wo sie 2 Goldmedaillen geholt hat. Der Erfolg ist aber nicht selbstverständlich. Letzten Sommer hat die Biathletin nämlich einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Der Beitrag von Lukas Lüthi.
Dass die Amy Passerga von der Junioren-WM in Österreich mit 2 Goldmedaillen heimkommt, hat man nicht erwarten. Ihre Saison ist bis dahin nämlich eher durchzogen verlaufen. Weil sie aber in der Vergangenheit an Weltmeisterschaften immer ziemlich gut war, haben sie sich gleich Hoffnungen auf ein gutes Resultat gemacht.
Ich bin mir halt selber schon bewusst gewesen, wenn ich mental stark bin und ja, Schiessen kann abliefern, dann könnte ich sicher vorne dabei sein. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich gerade aufs Podest laufen kann. Es ist sicher ein grosser Traum oder sicher ein riesen Ziel gewesen von mir auch, dass ich eine Medaille holen kann. Weil ja, das ist ja immer das Highlight vom Jahr. Aber eben, dass man es auf dem Tag X kann abliefern kann, ist nicht selbstverständlich.
Den grössten Druck vor dem Rennen haben sie sich schlussendlich selber gemacht.
Weil ja, meine Trainer die stehen eh immer hinter mir, meine Familie sowieso. Und dass es wirklich so gut geendet hat, hätte ich auch selber von mir nicht erwartet. Ja.
Ein Grundstein zu den beiden Goldmedaillen war ihre Leistung am Schiessstand. Im Sprint, im ersten Rennen, hat Amy Baserga immer ins Schwarze getroffen und auf den Loipen hat sie sich fit gefühlt. Und in der Verfolgung einen Tag später hat sie nur gerade einen Fehler geschossen. Man könnte also sagen, dass Amy Baserga einfach eine Frau für die wichtigen Momente ist.
Ja, meine Eltern würden es jetzt sicher so beschreiben, aber nein, ich glaube einfach, ja, man trainiert halt für die grossen Rennen und dort wird man halt einfach immer fast 120% abliefern, das ist halt so. Und ja, ich freue mich dann einfach immer so fest auf den Moment, dass man dort endlich kann starten kann, weil eben schlussendlich, ich trainiere die ganze Saison jetzt, ich sage jetzt für die paar Wettkämpfe und ja, dann habe ich so eine Positivität in mir, dass ich mir wie wirklich fast kann sagen, die Zähne rauslassen.
Noch letzten Sommer hat es aber nicht danach ausgesehen, dass die Einsiedlerin an der Junioren-WM eine so eine Leistung abliefern kann. Ihr Freund, der Lukas, hat nämlich einen Töffunfall gehabt und ist dabei ums Leben gekommen.
Wir sind jetzt gleich schon recht zeitlich zusammen gewesen. Wir haben sehr viel zusammen gemacht das Jahr. Sechs in den Ferien, sechs kurze Biketouren. Wir haben halt einfach immer sehr zusammengehabt. Und ja, dass man genau den Mensch, der einem fast am meisten bedeutet, kann man so sagen, verliert, ist, ja, es ist unendlich schlimm. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie schlimm das ist. Ich hätte auch nie gedacht, dass man so viele Tränen vergüssen kann in so einer kurzen Zeit. Das, so etwas zu erleben, ist nie schön.
Biathlon ist für einmal zur Nebensache geworden. Die ersten zwei Wochen nach dem Unfall sei es vor allem darum gegangen, irgendwie durch den Tag zu kommen, erzählt Amy Baserga. Unterstützung hat sie bei Trainer, Freunden und der Familie gefunden. Ein wichtiger Moment war der, wo ein Kollege von ihr und ihrem Freund kurz darauf ein Bike-Rennen gewonnen hat.
Das war für mich so emotional, ihn dort auf dem ersten Platz oben zu sehen, dass ich selber in mir halt gewusst habe, hey, schau, der Winter ist noch nicht gekommen. Ich hätte noch ein bisschen Zeit zum Kämpfen und ich habe so gut trainiert durch den ganzen Sommer. Und der Lukas, der war so ein positiver Mensch gewesen. Der hätte nicht wollen, dass ich aufhöre. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo mir das Biathlon plötzlich wieder Spass gemacht hat. Die Challenge mit mir selber war natürlich auch gross gewesen, weil ich sehr viel mit Müdigkeit zu kämpfen hatte, mit wenig Schlaf.
Das haben sie dann auch im Training halt immer wieder gemerkt. Es sei wichtig gewesen, kleine Schritte zu nehmen und das Beste aus der Situation zu machen, sagt die 20-Jährige. In der Zwischenzeit gehe ich es ihr wieder besser. Sie will sich nach der Saison aber schon einmal bewusst Zeit für sich selber nehmen, um das Ganze zu verarbeiten. Klar ist aber, dass die Amy Baserga im Biathlon noch grosse Ziele verfolgt. Zwar hat sie sich noch nicht wirklich mit dem nächsten Winter befasst, ein grosses Ziel hat sie aber schon vor den Augen.
Ja, ich probiere natürlich schon, dass ich auch wieder gut kann anfangen in dem Sinn, aber jetzt habe ich mir da noch nicht grosse Gedanken darüber gemacht. Aber es wäre natürlich ein Riesenziel, das nächste Jahr ist Olympia, das wäre natürlich eben ein Riesenziel, aber jetzt werden wir dann schauen, nach dem Winter, wie das aussieht.
Um sich mit dem nächsten Winter zu beschäftigen, hat Amy Baserga ja noch ein bisschen Zeit. Die aktuelle Saison ist nämlich noch nicht ganz fertig. Ende März stehen noch die Schweizer Meisterschaften auf dem Programm.
Der Beitrag von Lukas Lütti. Amy Baserga hat am Freitag ihr Weltcup-Debüt gegeben. Und vom Biathlon jetzt noch einmal zum Shooten, der Blick auf die Luzerner Allmend. Da spielt der FC Luzern im Moment gegen FC Sion. Sion hätte in der zweiten Halbzeit können vorlegen. In der 76. Minute hat der Gürgic das 1-0 geschossen. In der 78. Minute schon hätte der FCL können reagieren. Der Filip Ugrinic hat den Ausgleich geschossen. Im Moment läuft die 86. Minute und es steht immer noch 1-1.
Sonntagsgespräch im Regionaljournal. Wir reden mit Gästen über Aktuelles, wo noch Fragen offen sind, über Hintergründe oder Themen, die man einfach mehr wissen will. Sonntagsgespräch im Regionaljournal Zentralschweiz.
Beschimpfungen, Drohungen, sexuelle Belästigungen. Personen, die sich öffentlich engagieren, riskieren auch, dass sie oder er zu Zielscheiben werden von Leuten, die im Internet, in den sozialen Medien mit Dreck um sich werfen. Besonders betroffen von solchen Angriffen sind Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Seit rund 5 Jahren engagiert sich die Zuckerin Jolanda Spiess-Häcklin mit ihrem gemeinnützigen Verein Netzcourage dafür, dass sich Betroffene wehren können. Der Verein macht aber auch Aufklärung an Schulen und Beratungen für Institutionen. Letzten Freitag hat die ehemalige alternativ-grüne Kantonsrätin für ihre Pionierarbeit in diesem Bereich den Somazi-Preis bekommen. Der Preis wird von der Somazi-Stiftung an Personen verliehen, die sich besonders für die Frauenförderung und Frauenrecht engagieren. Die Stiftung ist nach der Berner Frauenrechtlerin Ida Somazi benannt. Jolanda Spiess ist heute unser Sonntagsgast. Danna Hug hat mit ihr über die Bedeutung dieses Preises, ihre Arbeit und die Schwierigkeiten dieser Arbeit geredet.
Jolanda Spiess, Sie haben am Freitag den Somazi-Preis bekommen. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Mir bedeutet das enorm viel. Ich finde es eine riesengroße Ehre, dass ich auch ausgerechnet in dem Jahr jetzt vom Jubiläum des Frauenstimmrechts den Preis bekomme. Also ich habe es wie auch am Anfang gar nicht so ganz geglaubt, dass das wirklich so ist. Für mich oder für Menschen, die sich für die Werte engagieren oder die Werte auch leben, ist das wie so ein Maximum, was es dann wie gibt. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte, mit dieser Ehre. Aber also ich finde es wahnsinnig und muss das auch mal ein bisschen setzen lassen.
Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert. Was machen Sie mit dem Preisgeld?
Das ist noch nicht klar. Also das ist auch, ich nehme mir die Freiheit, das auch noch nicht jetzt zu definieren. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das Geld wieder in ein Projekt stecke, wo es einfach noch Mittel braucht. Sonst, ich meine, es ist immer wie ein Thema, ich brauche einfach finanzielle Mittel für den Verein. Und ich meine, 10'000 Franken, das ist ein Batzen, den ich sehr gut kann brauchen. Wenn es irgendwo schon Lösungen gibt, dann selbstverständlich überlege ich mir auch, mal irgendwie Familienzeit zu nehmen oder irgendwo auch mit der Familie etwas zu machen. Symbolisch, aber es wird sicher so sein, dass ich einen grossen Teil davon in Netzcourage, also etwas wirklich Gutes, wird investieren.
Netzcourage hat sich unterdessen etabliert. Das ist eben auch der Beweis, dass sie den Preis bekommen. Seit knapp 5 Jahren gibt es den Verein. Sie gelten als Ansprechpartnerin Nummer 1, wenn es um Diskriminierung, Hass und Gewalt im Internet geht und beraten zum Beispiel auch viele Politikerinnen im Parlament, im Bundesbern. Um was geht es bei diesen Fällen?
Es geht darum, dass die Erfahrung, wie reagiert man, wenn man überfahren wird von so einem Hasslastwagen oder in so eine Hasslawine geraten. Was macht es mit einem? Wie soll man reagieren und was passiert denn da? Also die ersten paar Minuten, Stunden, die sind ganz wichtig, dass man dann keine Fehler macht und weiss, was für Möglichkeiten dass man hat, dass man eben richtig reagiert. Und man kann nicht irgendwie ein Gesamtkonzept, ein Kommunikationskonzept oder auch irgendwie eine Anleitung über irgendwelche Leute überstülpen. Jeder Mensch funktioniert anders und dass ich viele Anfragen bekomme, das ehrt mich, aber es ist auch wie logisch. Also wir brauchen jetzt die Expertise, wir brauchen Menschen, die die Erfahrungen weitergeben können, solange es noch keine Institutionen gibt, die organisiert und auch finanziert sind vom Bund, braucht es die Organisation wie Netzcourage, die Geschichten vermitteln können.
Was sind denn das für Verunglimpfungen, die da passieren, jetzt zum Beispiel gerade auf politischer Ebene?
Der Klassiker sind einfach sexistische Drohungen, Gewaltandrohungen, die auf die Frau spielen. Also ich sage jetzt mal, laute Frauen sind halt immer noch wirklich der Held in Lukas für das Wutbürgertum. Es ist so gemein, dass das so passiert, weil es fehlt einem nachher einfach auch die Energie und Kraft und die Ressourcen für den Job richtig zu machen, weiterhin richtig zu machen. Und da sehe ich meinen Hauptpunkt. Also da möchte ich vor allem helfen. Ich möchte Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber natürlich nicht nur, aber die trifft es einfach und da kann man so ganz viel Schaden anrichten. Die Menschen möchte ich unterstützen, möchte ihnen die Arbeit abnehmen, möchte ihnen das Zeug sortieren, ihnen sagen, wie sie mit fertig werden, damit sie ihre Arbeit weiterhin können machen, so wie das vorgesehen ist.
Jolanda Spiess, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angetönt. Sie kommen eben einen Haufen Anerkennung über und werden sehr viel gefragt. Jetzt haben Sie aber noch kein offizielles Mandat vom Bund. Woran liegt das?
Das ist jetzt eine Zeit, wo viel passiert und wo auch viele Gespräche stattfinden. Also tatsächlich gibt es erste Gespräche für Aufträge. Die Anerkennung ist tatsächlich in Bern angekommen. Und jetzt ist man sich noch ein bisschen am Organisieren und schaut, wie man das machen kann. Es ist nicht einfach. Und die Mühlen malen ja ziemlich langsam, wie wir alle wissen. Und ich habe aber Geduld. Also ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass sie verstanden haben, dass es das braucht. Jetzt ist der Bund gefragt. Ich muss auch wirklich schauen, dass ich für mich einen Weg finde, dass ich kräftig bleibe und das in dem Tempo weiter machen kann. Ich brauche aber unbedingt auch Leute, die das mit mir machen. Und das kostet halt Geld.
Neben der Beratung gehören ja auch noch andere Projekte dazu. Zum Beispiel eins ist, wo es darum geht, dass man sogenannte Dickpics, also Fotos vom männlichen Geschlechtsteil, ganz unbürokratisch melden kann. Wie funktioniert das genau?
Das ist das Projekt NetzPickHock. Das ist ganz neu jetzt aufgeschaltet worden. Und da kann man, also wenn man schnell zurückschaut, bislang ist es so gewesen, dass wenn man so ein Pimmelbild bekommen hat und jede zweite Frau kommt so Zeugs über und das ist sexuelle Belästigung. Es geht darum, dass wir vorher müssen jeweils die Bilder einfach ausdrucken, tatsächlich. Wir müssen zum Polizeiposten fahren irgendwie und das dort einem Polizist oder einer Polizistin geben, müssen protokollieren, sagen, was passiert ist, etwa eine Stunde müssen dort sein. Dass wir das anzeigen. Und das hat einfach fast niemand gemacht, weil es ist erniedrigend, es ist einfach entwürdigend. Und dann, ja, mit der Idee gehabt, eigentlich müsste man das können, online machen. Und haben wir einen Generator gebaut, wo man das kann, in 60 Sekunden, gerade im Browser, ohne Datenspeicherung, in ein PDF verwandeln und nachher vorfrankiert abschicken als Anzeige. Also muss es noch unterschreiben. Aber so wollen wir eigentlich erreichen, dass mehr Frauen, und nicht nur Frauen, sich getrauen, so grusiges Zeug anzuzeigen und sich zu wehren.
Ich sage jetzt, Ihnen geht die Arbeit nicht aus. Sie haben auch immer wieder neue Projekte geplant. Wie finanzieren Sie das? Also wie können Sie Netzcourage auch längerfristig sichern?
Das ist im Moment ein künstlerischer Akt, den ich hier, glaube ich, vollbringe, seit 4-5 Jahren. Also ich habe lange das wirklich ehrenamtlich gemacht und jetzt seit irgendwie knapp 2 Jahren kann ich mir etwa die mal einen Lohn auszahlen, nicht immer. Und ich habe jetzt auch wirklich mindestens ein Team von 10 Leuten im Moment, die arbeiten. Aber eben natürlich alle irgendwie halt Praktikantinnen. Und es ist wirklich, ich muss von Monat zu Monat schauen, wie ich das schaffe. Und das ist auch sehr anstrengend. Aber es ist irgendwo, es gibt einfach Institutionen und es gibt auch Kantone in der Schweiz, die schon seit langem Netzcourage unterstützen. Aber es harzt wahnsinnig. Also es ist schon immer noch so, dass ich nicht einfach überall anklopfen kann. Und es ist wie selbstverständlich, dass wir irgendein Projekt finanziert. Das braucht Überzeugungsarbeit. Ich bin halt für viele in der Gesellschaft immer noch das rote Tuch, obwohl ich einfach nichts falsch gemacht habe.
Jolanda Spiess, Sie kommen aus dem Kanton Zug. Zug steht finanziell sehr gut da, also die Stadt und der Kanton. Warum werden Sie als Zugerin nicht da mehr unterstützt?
Die Erklärung, es ist halt politisch, oder? Es ist einfach... Es ist wirklich für mich schwierig, da als mit dieser Geschichte oder irgendwo Geld überzukommen. Auch wenn eben, mich ärgert das wirklich. Wir haben da Millionen Überschüsse, Stadt und Kanton. Und irgendwie gerade die Stadt, also wenn es irgendwie wirklich nur darum geht, einen Anteil an ein Projekt mitzufinanzieren, 10'000 Franken, dann gibt das ein riesen Ding. Und zwar sagt man wie so, ja, super Sachen und so, und ich da mich. Aber schlussendlich lehnt es den Stadtrat ab, aus politischen Gründen. Also die politischen Gründe, das ist offensichtlich.
Wie sehen Sie die Zukunft von Netzcourage? Oder wie würden Sie idealerweise aussehen? Was wünschen Sie sich, wie dass der Verein mittelfristig, langfristig aufgestellt ist?
Ich würde gerne noch viel mehr Leute beschäftigen. Also wir haben Arbeit, dass es klopft und dass ich eigentlich müsste Tag und Nacht arbeiten. Dazu brauchen wir Geld. Also ich würde mir wünschen, wir hätten eine Möglichkeit, dass man kann wie längerfristig es möglich machen, dass ein paar Leute, die wirklich sich mit drinnen befinden, in dieser ganzen Dynamik von sozialen Medien, von Hassreden, wir sind wirklich ein Team von ExpertInnen, dass man es uns möglich macht, das auch weiterhin so zu machen. Und dass es nicht jedes Mal wieder, ja, eben, es gibt Rückschläge und man muss überlegen, jo, wie finanziert man das und so. Ich würde mir wünschen, wir könnten einfach arbeiten und irgendwo die Welt ein bisschen besser machen und man soll uns lassen. Weil ich glaube, wir könnten noch so viel bewegen.
Das ist Jolanda Spiess. Zugrin hat diese Woche für ihr Engagement gegen Hass im Internet den Somazi-Preis bekommen. Ihr habt SRF 1 eingeschaltet mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 6 Minuten vor 6. Seit gestern haben wir offiziell Frühling. So richtig frühlingshaft geht die neue Woche morgen aber nicht los. Details dazu jetzt gibt es im Wetterbericht von Jürg Zock von SRF Medio.
In der Nacht und am Vormittag ist es häufig bewölkt und zeitweise schneit es ein am häufigsten den Bergen an. Dann am Nachmittag gibt es nur wenig Lücken im Grau, aber es kann hier und dort ein paar auffällige oder kurze sonnige Abschnitte geben. Auf den Berggipfel oberhalb von 2500 bis 3000 Meter kann sich die Sonne dagegen immer besser durchsetzen. Die Temperatur geht in der Nacht auf 1 bis minus 3 Grad zurück. Morgen am Nachmittag gibt es dann maximal 6 Grad, dazu bläst eine schwache Bise. Auf 2000 Meter Höhe hat es minus 5 Grad. Der Dienstag wird dann ziemlich sonnig. In den Morgenstunden hat es über dem Flachland aber noch ein paar Hochnebelfelder und am späteren Nachmittag kommt dann von Norden wieder ein paar neue Wolken daher. Es wird dann eine Spur milder mit etwa 9 Grad.
Und spätestens ab Mittwoch soll es dann richtig schön und warm werden. Sonntagabend haben wir den 21. März. Die wichtigsten Themen aus der Zentralschweiz von diesem Wochenende, die gibt es jetzt noch einmal kurz zusammengefasst. Der FC Luzern spielt daheim unentschieden 1:1 gegen Sio. Sio ist in der 76. Minute durch Grgic in Führung gegangen. Der Filip Ugrinic konnte 10 Minuten später ausgleichen. Damit kann sich Luzern nicht weiter von den Abstiegsplätzen distanzieren. Der Abstand auf Vaduz, der auf dem Barrageplatz liegt, bleibt bei 6 Punkten. Sio ist neu letzt. Michelle Gysin von Engelberg hat beim Weltcup-Finale in der Lenzerheide eine gute Leistung gezeigt. Sie ist gestern im Slalom auf den 3. Platz gefahren, im Riesenslalom heute auf den 5. Rang. Im Gesamtweltcup ist sie damit 3. geworden. Eine Enttäuschung hat es für den Buchser Marco Odermatt gegeben. Nach dem 11. Rang gestern im Riesenslalom hat er keine Chance mehr auf einen Sieg im Gesamtweltcup. Er ist jetzt auf dem 2. Rang. Die Zugerin Jolanda Spiess ist mit dem Somazzi-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis vergibt die Berner Somazzi-Stiftung an Personen, die sich besonders für die Frauenförderung und das Frauenrecht einsetzen. Die ehemalige Zugerkantonsrätin Jolanda Spiess bekommt die Auszeichnung für ihre Pionierarbeit mit dem Verein Netzcourage, wo Leute hilft, die im Internet beschimpft worden sind. Die Luzerner SP-Nationalrätin Priska Birrer will aufhören und tritt bei den nächsten Wahlen im Herbst 2023 nicht mehr an. Sie will aber die Legislatur fertig machen. Würde sie vorher zurücktreten, könnte der kantonale SP-Präsident David Roth automatisch nachrutschen. Die Strasse zwischen Gersau und Brunnen bleibt für voraussichtlich 3 Wochen gesperrt. Das nach einem Fallsturz am letzten Donnerstagnachmittag. Als Ersatz für Busse, die dort jetzt nicht fahren können, gibt es ab morgen mehr Schiffe zwischen Gersau und Brunnen. Das war es für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz. Für Technik verantwortlich ist der Jukka Altermatt. Redaktion und Moderation Sammy Studer.
SRF Audio.